Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Mandy Schielke. Herzlich willkommen. Wer cool ist, ist dabei oder hat die Chance, dabei sein zu können. Coolness, ein Versprechen und ein großer Wunsch vieler Menschen, vor allem Heranwachsende, sind damit beschäftigt, cool zu sein oder zumindest so zu wirken. Lässig, distanziert, locker. Cool kann viel sein. Was genau das ist und wie sich die Vorstellung davon auch verändert hat, kriegen wir hier in der Echtzeit raus.
Coolness kann man sich nicht kaufen.
Gegenwärtig wird der Begriff Coolness für eine allgemein bewundernswerte Ästhetik der Einstellung, des Verhaltens, des Auftretens, des Aussehens oder Stils verwendet.
Was für ein Hublot, Statussymbol.
Das ist bei so Coolness und Statussymbolen auch immer ganz wichtig. Einmal diese soziale Komponente und das zweite ist die zeitliche Einbettung.
Barfuß oder Lackschuh.
Die Leute wollen eigentlich zeigen, dass mit dem, was sie tragen, sie auch immer etwas Bestimmtes repräsentieren.
Barfußschuhe fördern Balancierfähigkeit.
Und Körperkörper and a cigarette.
So schmerzhaft es auch klingt, und so dämlich es auch ist, es zu sagen, Rauchen ist halt cool.
Ice Cream Man!
Die Eisdiele Snow Cream mitten in Nairobis Innenstadt sieht ein bisschen so aus, als könnte jeden Augenblick James Dean hereinkommen.
Daddy Cool, coole Väter, ja, die zeigen sich hierzulande überall. Und das Label Cool bekommen Männer, wenn sie sich um die Kinder kümmern, ja auch recht schnell. Da zeigt sich schon, wie willkürlich und mitunter ungerecht diese Zuschreibung sein kann. Coolness ist das Thema dieser Echtzeit. Ein zugegebenermaßen sehr schwieriger Begriff, nicht so leicht zu fassen und sehr abhängig davon, wer etwas als cool bewertet oder auch eben nicht. Analytisch betrachtet geht es bei der Zuschreibung immer um Zugehörigkeit, Abgrenzung und Distanzierung. Und da sind wir bei Statussymbolen, mit denen man sich einerseits nach außen abgrenzt und gleichzeitig Zugehörigkeit zu einer Gruppe signalisieren möchte. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Fabiola Gerpert forscht dazu, wie sich Statussymbole verändern. Jetzt kann ich mit ihr darüber sprechen. Hallo Frau Gerpert.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Mich interessiert jetzt natürlich sehr, was aktuell als Statussymbol gilt. Ein Instagram-Account mit vielen Follower, Tesla statt Porsche. Was haben Sie herausgefunden, Frau Gerpert?
Wir haben angefangen, während der Pandemie Menschen danach zu befragen, was sie denn eigentlich für sich so als Statussymbole empfinden. Und am wichtigsten ist schon oder am häufigsten genannt wurde tatsächlich der Beruf. Und danach kommen auch so materielle Sachen wie Auto oder auch Technik und dann aber ziemlich schnell auch eher immaterielle Statussymbole. Sowas wie Aussehen, also der eigene Körper, ein bewusster Lebensstil, reisen zu können, wie man seine Freizeit gestaltet. Dinge, die also auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt ja etwas ist, was man hat als physischen Gegenstand, sondern die eher den Lebensstil darstellen.
Und ist das so ein Trend, der sich da abzeichnet, dass es stärker zu diesen immateriellen Dingen geht?
Auf jeden Fall. Und dieser Trend sieht man auch recht daran gut, wenn Gesellschaften reicher werden und sich mehr Menschen dann auch alles Mögliche leisten können, dann wird es natürlich schwieriger, was zu finden, mit dem man sich abgrenzen kann. Und das ist bei so Coolness und Statussymbolen auch immer ganz wichtig, zu sagen, dass es diese zwei Komponenten gibt. Einmal diese soziale Komponente. Man möchte damit zu einer bestimmten Gruppe eben dazugehören und andere nicht bewusst ausschließen, aber schon zeigen, was eben der eigene Wert da ist. Und das zweite ist die zeitliche Einbettung, weil Statussymbole sich eben auch schnell wandeln. Und was das früher ein Statussymbol war, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz als Statussymbol durchgeht.
Jeder weiß vermutlich oder hat eine Ahnung davon, was ein Statussymbol ist oder sein kann. Ich würde es mal sozusagen auf den Punkt bringen, irgendwie was zum Angeben, still oder auch laut zugleich. Das konnte lange oder war lange vielleicht auch sowas wie ein Gäste-WC zu Hause oder ein Hightech-Grill. Aber schauen wir uns das mal näher an. Was genau macht ein Statussymbol aus?
Was das ausmacht, ist, dass es nicht jeder haben kann. Also ich muss irgendwie besonders viel dafür tun, nicht besonders anstrengend, einen besonderen Zugang haben, Menschen kennen, die mich irgendwie mir das geben können oder die mir dahin verhelfen können, damit etwas zum Statussymbol werden kann. Wenn es jeder einfach haben kann, dann verliert es sehr schnell wieder den Status des Statussymbols. Und da sind wir dann wieder beim zeitlichen Wandel. Sobald ein Statussymbol durch alle leicht verfügbar ist, ist es keins mehr.
Und gleichzeitig heißt das aber auch, irgendwie alles kann zum Statussymbol werden, oder?
Auf jeden Fall. Und dieser Aspekt von Angeben, den würde ich vielleicht auch gar nicht so sehr darin sehen. weil ein Statussymbol ist ja auch ein Ausdruck von Identität. Und der Standardsatz, wenn man über Statussymbole redet, ist eigentlich immer, habe ich nicht. Also andere Leute, die haben ja sowas und müssen damit irgendwie angeben, aber ich brauche keine Statussymbole, ich habe das nicht. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil wir alle das haben. Also es gibt für uns alle Dinge, auf die sind wir irgendwie stolz und damit kommunizieren wir auch, wer wir sein wollen. Und sich dem nicht so zu verschließen, sondern sich diese Frage auch mal bewusst zu stellen, führt zu total interessanten Diskussionen. Also ich hatte letztens zum Beispiel eine mit jemandem, der da meinte, für mich ist das so ein Statussymbol, wenn die Leute mir erzählen, auf welcher Vernissage sie irgendwie letztes Wochenende waren. Weil das bedeutet irgendwie, sie wollen damit kommunizieren, sie sind kulturinteressiert. Und da hatten wir eine ganz interessante Diskussion dazu. Das heißt, ich würde jeden mal einladen, nicht sofort damit zu reagieren, oh nee, das ist nicht wichtig für mich, sondern sich zu fragen, was könnte das denn für mich sein?
Aber würden Sie sagen, das gilt so universell, dass wir da eher immer so ein bisschen zurückhaltend sind, also geradezu so ein Understatement pflegen, so wie Sie das gerade beschrieben haben? Weil ich würde ja fast meinen, das ist sehr unterschiedlich, in welcher Gruppe, sozialen Gruppe oder wie auch anders definiert man sich gerade auffällt, inwiefern man doch sehr offensiv mit Statussymbolen, vielleicht auch konventionellen Statussymbolen noch umgeht oder nicht.
Ja, das stimmt, dass wir da große Unterschiede sehen und man sieht auch, je diverser eine Gesellschaft wird, desto diverser werden auch die Statussymbole und die Kommunikation davon.
Also interessant ist ja, wenn Sie sagen, ne, die Gesellschaft wird diverser, offener, das könnte ja eigentlich auch bedeuten, dass es sowas wie universelle oder jedenfalls Statussymbole, mit denen sich eine ganze Gruppe oder eine größere Gruppe identifizieren kann, dass es sowas gar nicht mehr gibt oder in absehbarer Zeit gar nicht mehr geben wird.
Es wird auf jeden Fall viel geringer sein. Also wenn man die klassischen Statussymbole nimmt, ein tolles Auto, eine teure Uhr, da gibt es ja auf jeden Fall noch eine Gruppe, in der man damit anerkannt wird. Aber es gibt auch ganz viele Gruppen inzwischen, in denen man sich damit eher abgrenzt oder vielleicht sogar schon uncool ist, weil diese anderen Gruppen sich vielleicht eher auf Nachhaltigkeit oder auf andere Aspekte eben konzentrieren. Das heißt, ja, ich würde zustimmen, dass so diese Universalität von Statussymbolen abnimmt, je diverser eine Gesellschaft wird.
Und gleichzeitig könnte man dann vielleicht auch sagen, dass innerhalb einer Bubble so bestimmte Statussymbole immer wichtiger werden. Also vielleicht mal beispielhaft, vielleicht in einer bestimmten Gruppe ist es total wichtig, dass man die Protestkultur stark pflegt und auch darüber spricht, wie viel man auf Demonstrationen war und sich gezeigt hat. In einer anderen Gruppe ist es vielleicht doch noch wichtig, irgendwie ein bestimmtes Auto zu haben. Aber wenn sich sozusagen diese Gruppen überschneiden, würde man da überhaupt nicht mehr weit kommen, sondern vielleicht eher das Gegenteil bewirken in der Wahrnehmung. Wie sehen Sie das?
Ja, dem würde ich zustimmen. Und es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wenn man in einer sehr diversen Gesellschaft ist, wo es wenig universelle Statussymbole gibt, dann ist ja die Suche nach der eigenen Identität und der Ausdruck der eigenen Identität auch eine größere Herausforderung. Und dementsprechend hilft das natürlich dann, wenn man in seiner eigenen Gruppe zumindest klar definierte Statusmerkmale hat, nach denen man dann auch streben kann und damit auch seine Identität irgendwie festigen kann.
Haben Sie denn bei Ihren Untersuchungen und Gesprächen, in denen Sie geführt haben, auch irgendwie Statussymbole angetroffen oder ist Ihnen davon erzählt worden, wo man auf den ersten Blick denken würde, was ist denn daran ein Statussymbol oder irgendwie was Sie da total überrascht hat?
Auf jeden Fall sehr viele, sowohl in der Vergangenheit als auch im Heute. In der Vergangenheit, im 18. Jahrhundert, war die Ananas ein beliebtes Statussymbol und wurde im Wohnzimmer zur Schau gestellt, weil diese Frucht eben sehr viel gekostet hat, weil sie so schwer dorthin zu liefern war. Heutzutage hat jetzt keiner mehr wahrscheinlich die Ananas im Wohnzimmer als Statussymbol da steht, aber dafür dann andere Dinge, die mich überrascht haben, wie zum Beispiel der Wandel der weißen Sneaker als Statussymbol. Weil das fing ja damit an, dass dann die ersten CEOs auf einmal zum Anzug weiße Sneaker trugen und dann war das ein totales Statussymbol, dass man sich sowas leisten konnte und damit so cool durch die Gegend laufen konnte und sich das gewagt hat. Und inzwischen läuft man auf Veranstaltungen und dann stehen da alle mit Anzug im weißen Sneaker. Dann reißt also der normale weiße Sneaker nicht mehr aus, sondern da muss es irgendwie der besonders weiße Sneaker sein oder von einer bestimmten Marke sein. Und da steigt man in Tiefen ab, die ich mir vor diesem Buch überhaupt nicht vorstellen konnte, was da alles an Statussymbolen ist, zum Beispiel im Sneakermarkt gibt.
Jetzt haben Sie sich beruflich viel mit der Veränderung von Statussymbolen befasst. Hat es eigentlich auch Ihre persönliche Wahrnehmung auf das Feld verändert? Also haben Sie eventuell auch Ihre eigenen Statussymbole überdacht?
Mein eigenes Statussymbol habe ich mich dann erstmal gefragt, was das denn sein könnte, weil ich natürlich am Anfang auch gedacht habe, sowas habe ich gar nicht. Mich dann aber dann schon auch eingestellen musste, dass das für mich Fahrräder sind, vor allem Fahrräder, die dann nicht so leicht zu bekommen sind und die man dann auch während der Zoom-Zeit noch schön im Hintergrund haben konnte. Und das hat sich dadurch nicht unbedingt gewandelt, aber es ist mir bewusster geworden. Und für mich war es dann auch eigentlich ein ganz schöner Prozess, weil ich mich jetzt tatsächlich darüber dann auch einfach noch mehr freue, dass ich da auch was entdeckt habe, was anscheinend für mich wichtiger ist, als ich dachte.
Ja, wie sich Statussymbole wandeln und warum heutzutage so etwas wie die Vier-Tage-Woche oder Reisen Statussymbole sind, darüber konnte ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Fabiola Gerpott sprechen. Wenn Sie da jetzt noch tiefer einsteigen wollen, Frau Gerpott hat ihre Forschungsergebnisse auch veröffentlicht. Das Buch heißt Statussymbole im Wandel und ist im Nomos Verlag erschienen. Fabiola Gerpott, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Coolness beschäftigt uns ganz erfrischend in dieser Sommerausgabe des Echtzeit-Podcasts. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Blick auf die Mode werfen. Must-haves, It-Pieces oder gerade die Unabhängigkeit von heißen Trends können ein Ausdruck von Coolness sein. Casual Coolness ist eine Beschreibung des modischen Zeitgeistes, wo unser Begriff schon direkt drin steckt. Und so wie Mode sich ja generell ständig verändert, wiederentdeckt, neu interpretiert wird, ist es auch mit der Schuhmode. Aber gibt's da eigentlich auch Grenzen, haben wir uns gefragt? Also Schuhvarianten, die so uncool sind, dass sie es auch für immer bleiben werden? Versuchsobjekt für diese Frage der Barfußschuh, also dieser funktionale Füßling, quasi Handschuh für die Füße. Matthias Finger hat nachgeforscht.
Weiß ich nicht, ob die cool sind, das ist mir auch relativ egal. Also ich mag sie, ich finde sie schön und solange sie mir gefallen, ist das ja in Ordnung.
Findest du, die sehen cool aus?
Also diese leichten Schuhe schon, ja. Das Design, auch die Farben, so leicht papiermäßig.
Ich finde, die sind trotz des Öko-Images ganz cool.
Dabei gelten ja traditionell spitz zulaufende Schuhe als elegant. Barfußschuhe brechen mit dieser Sehgewohnheit. Vorn breit und eckig machen sie keinen schlanken Fuß, erklärt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus.
Befremdlich ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, es ist so dieses Anatomische. Das verstört einen irgendwie, weil man es doch gewohnt ist, dass so die Zehen so schön ordentlich verstaut sind im Schuh vorne drin.
Stimmt, wenn ich auf Socken durchs Funkhaus wandle, ernte ich auch komische Blicke.
Ich mag das, wenn da nicht so viel am Fuß dran ist, dass sich das halt so ein bisschen barfußmäßig anfühlt.
Das heißt also auch, ich jogge mittlerweile dann auch in Barfußschuhen.
Und das geht gut?
Das geht sehr gut. Dann merkt man diese stark gepolsterten Schuhe, die gehen auf die Knie.
Mittlerweile haben selbst Nike, Balenciaga und Bottega Veneta Barfußschuhe im Angebot. Allerdings wurde das Design angepasst. Individuelle Zehen sind mittlerweile selten. Viele Modelle erinnern an Sneaker.
Die Idee von dem Schuh ist ja einfach, einen Schuh quasi herzustellen, der sich eigentlich gar nicht wie ein Schuh anfühlt. Das heißt, der ist halt super, super leicht, extrem flexibel. Also man kann ihn irgendwie in sämtliche Dimensionen eigentlich drehen und wenden. Der hat halt eine sehr, sehr dünne Sohle. Also man sieht es ja hier irgendwie wirklich wenige Millimeter. Und der bietet halt einfach Platz für den Fuß, ne? Also das heißt, der passt sich so ein bisschen der natürlichen Fußform an.
Erklärt mir Sebastian Feuß vom Barfußhersteller Wildling. Ich muss natürlich auch ein paar anprobieren.
Da merke ich aber dann doch jeden Stein drunter, wenn ich laufe, oder durch die Berge?
Genau, natürlich, man hat irgendwie eine sehr direkte Verbindung zum Boden, aber das ist jetzt, würde ich sagen, gar nicht unangenehm. Ne? Also es ist eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl und es stärkt auch die Fußmuskulatur einfach über die Zeit, was dann auch wieder einfach extrem positive Effekte hat auf Knie, Rücken, die ganze Haltung.
Barfußschuhe fördern Balancierfähigkeit. Meine Füße müssen Unebenheiten im Boden nun selber ausgleichen. Bis eben haben das die angesagt dicken Sohlen meiner Loafer getan. In solch gedämpften Schuhen trete ich mit der Ferse auf. In Barfußschuhen ohne Absatz mit dem Ballen.
Du trägst das ganze Jahr zu allen Gelegenheiten?
Im Alltag ja. Ich hatte jetzt auch schon welche im Winter, die gefüttert waren. Lediglich zum Sport, also zum Laufen nehme ich normale Laufschuhe. Und dann eben so zu schickeren Anlässen.
Da gehen die nicht?
Da habe ich noch keine gefunden.
Barfußschuhe sind gewöhnungsbedürftig. Ärzte empfehlen einen langsamen Umstieg. Bleibt die Frage, kann ich mich in Barfußschuhen cool fühlen?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin da streng. Ich finde, was Coolness ist, kann jetzt nicht einfach jeder für sich selber entscheiden. Coolness ist eine Gabe. Das ist ganz schwierig zu erreichen oder künstlich herzustellen. Es ist eine Gabe. Manche haben es, manche haben es nicht. Ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. So. Zu Coolness gehört ja auch, dass man sich halt nicht so viele Gedanken drum macht.
Wer cool sein will, hat also schon verloren. Aber Antimoden à la, mir ist egal, wie ich aussehe, hatten schon immer das Zeug dazu. Die Mode der Punks wurde von der Modeindustrie verwurstet. Genauso wie Adiletten und Birkenstocks. Und tatsächlich sind in diesem Jahr auch Schuhe mit dünner Sohle angesagt, wie Ballerinas und Römersandalen. Letztere gibt es auch als Barfußschuhe.
Ich habe lange nach denen gesucht, die halt einfach irgendwie elegant sind, alltagstauglich. Ich kann sie auch mal zum Kleid anziehen oder so, aber ich bin damit auch im Wald unterwegs.
Erklärt mir die hip wirkende Petra Römer, welch passender Nachname, von der Firma Chala. Deren Barfußsandalen sind den Schuhen eines indigenen Läufervolkes in Mexiko nachempfunden und stehen auch für einen trendig-minimalistischen Lifestyle.
Beim Barfußschuhlaufen sind wir ja viel verletzlicher sozusagen. Das heißt, es geht auch darum, achtsamer zu werden mit dem Laufen, mit den Bewegungen und dann eben wirklich wieder richtig zu fühlen, wie der Untergrund ist. Was unseren Körper quasi wieder ganzheitlich auch aktiv werden lässt.
Und so könnten Barfußschuhträger dann doch irgendwie cool sein. Hintenrum, nicht der Schuh an sich ist schick, sondern der Zeitgeist, für den er steht, glaubt Modesoziologin Melanie Haller.
Die Leute wollen eigentlich zeigen, dass mit dem, was sie tragen, sie auch immer etwas Bestimmtes repräsentieren. Und ich würde sagen, dass Barfußschuhe auch dahingehend eben auch unterstützen zu einem so natürlicheren, wir gucken mehr, was ist für unseren Körper wichtig, Trend auf jeden Fall aufspringen und damit auch eine Repräsentation davon sind.
Coolness ist eine Gabe, haben wir von Matthias Finger gelernt. Und das überhöht diese Zuschreibung Coolness ja wieder mal immens. Und auch wenn Barfußschuhe toll zum gegenwärtigen Trend der Natürlichkeit und Naturverbundenheit passen, für mich bleiben sie trotz gedanklicher Aufwertung ein No-Go. Ein No-Go für viele Menschen und trotzdem lange in Begriff von Coolness ist das Rauchen. Stand für Glamour und Freiheit, so lange bis gesundheitliche Aufklärung dafür sorgte, dass Rauchen gar nicht mehr als cool gelten konnte und aus der Werbung komplett verschwand. Umso interessanter, dass laut aktuellen Umfragen 40,8% der 18- bis 24-Jährigen hierzulande angeben, aktuell Tabak zu konsumieren. So viele Jugendliche wie noch nie seit der Einführung der Befragung vor 7 Jahren. Dabei rauchten in den letzten 30 Jahren immer weniger Menschen und bis 2021 hatten vor allem die Teenager fast aufgehört damit. Julian Theilen hat sich jetzt Gedanken über das Comeback der Zigarette gemacht.
Ich will rauchen, aber danach nicht geraucht haben. Wenn ich hier so auf dem Balkon stehe, der Wind mir ins Gesicht bläst und die Lunge pfeift, was habe ich dann eigentlich genossen? Damals mit 16 Jahren auf der Tischtennisplatte, da kam mir die Zigarette noch wie ein Freiheitsversprechen vor. Zu Hause Repression und Enge, hier draußen auf der Platte puste ich einfach alles aus. Die Corona-Pandemie hat meine kindliche Rebellion wiedergeweckt. Und den Fatalismus, erklärt mir Trendforscher Tristan Hawkes vom Zukunftsinstitut, während er im Zoom-Call an seiner E-Zigarette zieht.
Ja, okay, die Welt endet, dann werde ich ja wohl ein paar Zigaretten rauchen können.
Langeweile und Ohnmacht haben vor allem Ex-Raucher zwischen 25 und 40 wieder abhängig gemacht, sagt Hawkes. Dabei wussten sie es doch schon mal besser.
So schmerzhaft es auch klingt und so dämlich es auch ist, es zu sagen, Rauchen ist halt cool. Ja, also es hat schon einen, zumindest für unsere Generation noch, auch einen ästhetischen Anspruch. Das darf man nicht vergessen. Und das ist auch gerade in Zeiten, gerade im deutschsprachigen Raum, würde ich nochmal sagen, der starren Regulierung, Alltage sollen immer gleich sein und man soll ein braver Bürger sein. Da ist das Rauchen natürlich sozusagen als Rebellion total nachvollziehbar. Das Blöde ist nur, im Ende verkürzt man ja die eigene Rebellion damit statistisch.
Die Rauchwolke ist kein Trugbild, titelt die New York Times. Sie ist real, sie ist wieder da. Junge Menschen mit glänzenden Silberketten, beigen Trenchcoats und Earpods stecken sich die Zigarette zwischen die weißen Schneidezähne. Rauchen als selbstgefällige Pose, im urbanen, selbstoptimierten Milieu lange verpönt, beginnt sich wieder zu etablieren. Die Zigarette ist natürlich auch Distinktionsmerkmal, sagt Filmwissenschaftler Gerd Hallenberger, der die Zigarette als Stilmittel in Film und Serien untersucht.
Wir reden ja, wenn wir von Zigaretten reden, nicht nur von Suchtmitteln, sondern auch von Semantik. In dem Moment, also etwa Bundesrepublik, Deutschland, so 60er, 70er Jahre, wo praktisch jede und jeder geraucht hat, war praktisch der semantische Wert extrem niedrig, weil was jeder macht, hat keinen Wert, also auch keine Semantik, keine große eigene Bedeutung.
Wenn aber wie jetzt immer weniger Menschen rauchen, und vor allem bei den ganz Jungen ist das so, dann verspricht das Rauchen ein besonderes Image. Raubeiniges Outlaw-Tum, das man stilisieren kann.
Ja, schau, Moni, hier haben wir den Patienten Briskau. Der war früher Polizist, sozusagen unser Don Johnson aus Rüttenscheid.
In der Serie Der letzte Bulle wacht Polizeikommissar Mick Briskau aus einem 20-jährigen Koma auf. Er ist noch wie früher, draufgängerisch, ein Macho, der auf alle Regeln pfeift. Sein exzessives Rauchen soll das unterstreichen. Befremdlich, aber irgendwie verschafft der letzte Bulle uns Zuschauern auch Erleichterung. Mit ihm können wir loslassen, für einen Moment aus dem zwanghaften Streben nach einem guten Leben ausbrechen, uns vielleicht auch an unsere eigene Verletzlichkeit erinnern. I'm a real
wild one. Natürlich auch viel interessanter sind Figuren, die in vielen unterschiedlichen Grauzonen unterwegs sind, die ihre hellen Seiten haben, ihre dunklen, ihre Laster, ihre Sehnsüchte, sonst was, das sind in der Regel die interessanteren Figuren. Und genau in dem Kontext kann eben auch Rauchen durchaus ein Zeichen sein.
Morgen werde ich es wieder bereuen, so viel geraucht zu haben. Aber jetzt hier in der Raucherbar in Berlin-Neukölln macht es Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Friedrich sitzt neben mir. Er hält das Whiskyglas ganz fest. Drin ist ein doppelter Jägermeister auf Eis. Die Marlboro Light im Aschenbecher qualmt vor sich hin.
Ich glaube, es gibt kein rationales Argument für das Rauchen. Aber es gibt auch kein rationales Argument fürs Leben, oder?
Rauchen als modisches Statement, das auch sogenannte Sickfluencer verbreiten, in den USA etwa, wo es wie in Deutschland ein Verbot für Tabakwerbung gibt. Die Idee, cool zu sein, was dazugehört und wie sich das, was cool ist oder sein kann, verändert hat, haben wir uns in dieser Folge der Echtzeit genau angeschaut. Und jetzt werden wir bei Coolness ganz wörtlich und besuchen die älteste Eisdiele Kenias. Unsere Korrespondentin Antje Diekans nimmt uns mit.
Eine lange Theke in Mintgrün, passende Tische im Stil der 50er Jahre, Wandmalereien in Pastelltönen, Barhocker mit Kunstleder und Metallbein. Die Eisdiele Snow Cream mitten in Nairobis Innenstadt sieht ein bisschen so aus, als könnte jeden Augenblick James Dean hereinkommen. Die Zeit ist hier stehen geblieben, bei der Einrichtung und auch bei der Zubereitung der Eissorten, meint Mitarbeiter Evans Osano.
Wir haben unsere einzigartige Rezeptur, um unser Eis zu machen. Seit wir angefangen haben, hat sich nichts geändert. Es ist immer noch das gleiche Produkt. Wenn du die Wandmalereien mit den Eisbechern anguckst, haben wir jetzt nur andere Preise. Da ist das Leben weitergegangen.
Das Brummen der Softeismaschine ist die ewige Hintergrundmusik. Die Eisdiele wurde 1952 eröffnet, noch bevor Kenia von Großbritannien unabhängig wurde. Sie wirbt damit, die älteste in ganz Afrika zu sein. Das dürfte bezweifelt werden, denn schließlich gab es auch italienische Kolonien auf dem Kontinent. Aber die älteste im Land ist sie auf jeden Fall, meint Evans Osano. Viele würden mit der Eisdiele Erinnerungen verbinden.
This way I got my partner.
Hier habe ich meinen Lebenspartner getroffen. Hier war ich immer, als ich zur Uni gegangen bin. Wir sind ein Laden mit Tradition. Viele empfehlen uns weiter. Sie sagen, wenn du das beste Eis in Kenia essen willst, geh zu Snow Cream.
Elizabeth Kirago gehört zu den Stammkundinnen. Die Frau in den 70ern kommt schon seit Jahrzehnten hierher, erzählt sie. Der erste Besuch war mit ihrer Tochter, die auch heute wieder dabei ist und inzwischen selbst Kinder hat.
Back 1977, when she was a small girl.
Das war 1977, als sie noch ein kleines Mädchen war. Ich habe sie oft hierher gebracht und immer, wenn mich jemand treffen wollte, haben sie mich hier gesucht, denn ich liebe diesen Ort. Es ist sehr sauber und das Eis ist sehr gut.
Ja, and the ice cream is very good.
Drei Generationen sitzen hier jetzt am Tisch. Der Enkelsohn mag am liebsten Schokolade.
Chocolate. That's my favorite candy.
Der Favorit für Elizabeth Kirago ist ganz klar Vanille. Das hat sich in all den Jahren nicht geändert.
When it is cold or not.
Egal, ob es kalt ist oder nicht. Ich muss das einfach essen. Ich liebe es.
I love it.
In Nairobi sind die Temperaturen im Juli und August durchaus frisch. Tagsüber werden es dann oft nicht mehr als 20 Grad. Da vergeht vielen Kenianerinnen und Kenianern, anders als Elizabeth Kirago, die Lust auf Eis, meint Snowcream-Mitarbeiter Evans Osano.
During cold days, customers are not coming.
Während der kalten Tage haben wir kaum Kunden. Gerade Afrikanerinnen und Afrikaner mögen das nicht. Sie wollen dann lieber etwas Warmes.
Das ist eine der Herausforderungen für die Betreiber der Eisdiele. Eine noch viel größere sind die ständigen Stromausfälle. Ohne Kühlung kein Eis.
Manchmal können wir zwei Tage lang nicht arbeiten, weil es Probleme mit der Elektrizität gibt.
Außer der Softeismaschine muss auch eine große Truhe mit Strom versorgt werden. Darin finden sich wild gestapelt die Dosen mit allen Leckereien. Sehr ausgefallene Sorten gibt es nicht, eher die Klassiker, wozu hier auch Ananas, Passionsfrucht und Papaya gehören. Alles aus frischen Zutaten und echten Früchten, versichert Evans Osano.
We eat fruit, just normal fruit.
Die Kundinnen und Kunden wissen es zu schätzen. So wie Meshack Mololo, der mit seiner Frau und zwei Kindern da ist. Es sei eine Familientradition, jeden Sonntag nach der Kirche hierher zu kommen, meint er.
So it's a family tradition for us to come after church every Sunday. We have to pass by here for some ice cream before we go somewhere else.
Erst danach geht die Planung für das Restwochenende weiter. Seine Tochter hat zwei klare Lieblingssorten.
Vanille and strawberry.
Vanille und Erdbeer. Gut möglich, dass auch sie in einigen Jahren wieder mit ihren Kindern hierher kommt. Die Eisdiele sei eben etwas Besonderes, meint Meshack Mololo.
It's different from all the other ice cream shops.
Für ihn ist sie anders als alle anderen und seine Frau ergänzt.
Try here and maybe try somewhere else, then compare and I'm sure you'll come back here.
Probier das Eis hier und dann woanders. Ich bin sicher, du kommst hierher zurück.
Schön erfrischt hören wir jetzt auf mit dem Nachdenken über Coolness. Dabei entsteht sie ja eigentlich nur da, im Kopf. Und es war die Echtzeit, ein Thema in vier Facetten. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, alle Folgen finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Mandy Schielke, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.